Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Heute geht es um das Thema, wie kann ich digitale Barrierefreiheit in die Linie bringen, also im Unternehmen oder in der Organisation integrieren. Das ist ein häufiges Problem, was wir sehen, dass bei vielen Kunden das Thema Barrierefreiheit einmal umgesetzt wird. Also man kriegt irgendwie einen Bericht und dann werden die Websites optimiert, aber danach passiert nichts mehr. Und das ist natürlich keine nachhaltige Strategie, weil dann bei den nächsten Optimierungen der Strecke, also die nächsten Verbesserungen, Umbauten der Strecke, der Websites und so weiter, das Thema Barrierefreiheit meistens auf der Strecke bleibt und dann entsprechend kann man in spätestens 2 Jahren von vorne anfangen. Das heißt, man hat doch große Ressourcen verschwendet und geht natürlich immer das Risiko ein, dass man Beschwerden erhält von der Marktüberwachung oder von den anderen Überwachungsstellen, weil man das Thema halt nicht nachhaltig verankert hat. Und heute möchte ich mir angucken, welche Strategien es gibt, um das Thema in der Organisation zu verankern. Generell geht es vor allem um große Organisationen, die eine Strategie benötigen. Ich glaube, bei kleineren Unternehmen oder Organisationen wird man entweder jemanden brauchen, der sich halt intern darum kümmert, oder einen externen Consultant, der die Steuerung übernimmt. Bei größeren Organisationen muss man es wirklich in der Linie verankern, so sagt man. Also im Unternehmen so verankern, dass es nachhaltig in allen relevanten Bereichen berücksichtigt werden kann. Das Erste, was man braucht, ist eine Person, die für das Thema verantwortlich ist oder ein Team von Leuten, die für das Thema verantwortlich sind. Das hängt immer so ein bisschen von der Größe der Organisation ab und von davon, wie viele digitale Produkte man hat. Also wenn man sowieso nur einen Webshop hat zum Beispiel und eine App, dann reicht vielleicht eine Person aus oder eine Stellvertretung, weil die Person kann ja auch in Urlaub sein oder krank oder kann das Unternehmen wechseln. Das heißt, da kann eine Person durchaus ausreichen. In einer Organisation, die mehr digitale Produkte hat, macht es dann vielleicht Sinn, tatsächlich ein ganzes Team zu haben, was sich um das Thema Barrierefreiheit kümmert und was dann das Thema in der Organisation sozusagen vorantreibt. Häufig höre ich dann, ja, es sind doch alle für Barrierefreiheit verantwortlich. Alle, die EntwicklerInnen, die DesignerInnen, die Product Owner und wer auch immer. Das ist einerseits korrekt, andererseits kennen wir das eigentlich aus vielen oder eigentlich aus allen Organisationen. Wenn alle verantwortlich sind, dann ist keiner verantwortlich. Das heißt, das Thema diffundiert. Ich glaube, das gibt es sogar als Begriff Verantwortungsdiffusion. Diffundiert einfach. Das heißt, jeder macht vielleicht, wenn es gut läuft, macht jeder so ein bisschen was in seinem Bereich. Wenn das schlecht läuft, denken alle, ja, die anderen kümmern sich und ich brauche mich nicht zu kümmern. Und dieses, wenn es schlecht läuft, das ist eigentlich der Normalfall. Frei nach Murphy's Law, wenn alles, was schief gehen kann, wird auch schief gehen und alles, was schief gehen kann in der Barrierefreiheit, geht auch schief. Das ist meine persönliche Erfahrung, aber ich glaube, das haben viele Consultants, können das bestätigen. Also dieses Prinzip, alle sind verantwortlich. Es könnte in einer Organisation funktionieren, wo alle motiviert sind und genügend Erfahrung mit Barrierefreiheit haben, um sich damit zu beschäftigen, wo das dann auch in irgendeiner Form regelmäßig behandelt wird, in den Sprints zum Beispiel oder in anderen Formaten. Aber ansonsten, ganz generell gesagt, funktioniert das nicht. Insofern braucht man da immer jemanden, der das zentral vorantreibt. Der oder diese Person muss auch Ahnung von Barrierefreiheit haben. Also da darf jetzt nicht irgendein Hannes hingesetzt werden, der nicht anderweitig beschäftigt werden kann. Dann hat man halt jemanden, der erstens keine Ahnung hat und auch vielleicht keine Lust hat auf das Thema und dann einfach dort sitzt und Papier hin und her schiebt. Und so jemanden braucht man wirklich nicht. Das heißt, da muss auch die entsprechende Weiterbildung stattfinden dieser Person, die Weiterqualifizierung, wenn das nicht schon der Fall ist. Und sie muss dann auch entsprechend über die Ressourcen verfügen. Also wenn dann, weiß ich nicht, 10% ihrer Stelle oder so für Barrierefreiheit freigehalten wird und der Rest des Jobs ist halt irgendwas anderes, auch das funktioniert da meiner Erfahrung nach nicht. Da hält das Thema irgendwann hinten runter. Also mindestens 50% des Jobs muss darin bestehen, das Thema digitale Barrierefreiheit zu behandeln. Was braucht man denn, um das Thema Barrierefreiheit in der Organisation voranzutreiben? Erst einmal ist das Thema messbare Ziele einfach ganz wichtig. Auch das ist wieder eine Erfahrung, die ich und viele andere Consultants gemacht haben. Wenn man keine Ziele hat, dann messbare Ziele, bezogen auf Barrierefreiheit, dann kommt man auch nicht voran. Da gibt es ja verschiedene Indikatoren. Man kann zum Beispiel gucken, wie viele Fehler werden bei der Barrierefreiheit gefunden, wie viele Beschwerden kommen zur Barrierefreiheit rein und solche Dinge. Das sind einfach Indikatoren, die einem dabei helfen, das Voranschreiten der Barrierefreiheit zu bewerten und zu messen. Und da muss man wirklich gucken, dass man sich solche Ziele setzt. Weiß ich nicht, wir beseitigen vielleicht 100 Fehler in unserer unseren digitalen Produkten, um sie dann entsprechend behoben zu haben und dann entsprechend auch dokumentieren zu können, dass man so und so viele Fehler behoben hat und dass es einfach ein Prozess ist, bei dem man voranschreitend immer besser wird. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Aspekte dieser Integration in die Linie. Ein weiteres Thema ist die Integration in den Produktlebenszyklus, würde man bei Produkten sagen. Ich weiß gar nicht, ob es bei digitalen Produkten einen anderen Begriff gibt. Es ist ja häufig eigentlich immer so, dass man bei einer Website oder einer App, also einem digitalen Produkt, dass man da einen Development-Zyklus hat. Also es werden zum Beispiel Probleme gefunden, die Probleme werden gefixt, die werden getestet, dann wird das neue Produkt sozusagen live gestellt und dann läuft der Zyklus wieder von vorne sozusagen. Man guckt, ob es Fehler gibt oder Optimierungsbedarf, fügt diese Optimierungen ein, testet sie und stellt es dann live. Und innerhalb dieses Zyklus sind halt verschiedene Personen beteiligt. Das sind Design, UX, Entwicklung, die TestmanagerInnen und viele andere Personen, meistens auch ein Product Owner. Und da muss man das Thema Barrierefreiheit auch entsprechend integrieren. Das heißt, sobald eine Iteration stattfindet, also irgendwas hinzugefügt oder entfernt wird aus dem Produkt, muss man gucken, wirkt sich das irgendwie positiv oder negativ auf die Barrierefreiheit aus. Gerade bei BFSG, wo es dann um E-Commerce geht oder um Online-Banking, wo einfach ganz viele Services im Hintergrund laufen, sowas wie Payment, da wird ein Payment-Dienst eingefügt oder entfernt, ein Cookie-Banner wird verändert, da wird irgendein Sicherheitszertifikat hinzugefügt oder entfernt, ein Sicherheitsservice, der, weiß ich nicht, so eine Art Capture zum Beispiel. Das sind alles Dinge, die passieren im Hintergrund. Und da muss man natürlich auch immer gucken, hat das in irgendeiner Form einen Einfluss auf die Barrierefreiheit oder nicht? Das heißt, auch in jedem dieser Entwicklungszyklen müssen auch die entsprechenden Personen Bescheid wissen, worauf sie achten müssen, wenn sie das Thema Barrierefreiheit beachten wollen. Das sollte eigentlich Aufgabe des Product Owners sein, aber der Product Owner ist auch nicht jemand, der immer Ahnung von Barrierefreiheit hat. Das heißt, da ist die Aufgabe des Barrierefreiheitsexperten oder Consultants innerhalb der Organisation auch, das Thema immer wieder zu gucken, dass es im Zyklus verankert bleibt und auch immer entsprechend berücksichtigt wird. Dann gibt es natürlich weitere Aufgaben. Generell muss man immer sicherstellen, dass die Tätigkeiten innerhalb des Unternehmens zur Barrierefreiheit auch koordiniert werden. Das heißt zum Beispiel, wenn man mehrere digitale Produkte hat, dann gibt es in der Regel auch mehrere Teams. Und die teamübergreifende Zusammenarbeit ist nach meiner Erfahrung bei größeren Unternehmen eher mangelhaft. Also da findet eigentlich keine großartige Zusammenarbeit statt. Das heißt, man hat da Silos, die vor sich hin werkeln und die dann gerne mal ihre eigenen Sachen entwickeln. Und auch da sehe ich tatsächlich, also es ist generell ein Problem, glaube ich, dass sich das so entwickelt hat. Manchmal sind das Unternehmen, die einfach zusammengefügt wurden. Da wurde irgendein Unternehmen gekauft oder fusioniert und dann vertragen die sich nicht im Sinne von, sie haben unterschiedliche Arbeitsweisen und Philosophien und so weiter. Aber auch bei gewachsenen Strukturen stellt man immer wieder fest, dass die vor sich hin brüten, vor sich hin arbeiten. Und da ist es gibt da keine Konsistenz, was zum Beispiel UX, UI-Gestaltung angeht. Das Corporate Design wird irgendwie beachtet, aber das ist auch schon das Höchste der Gefühle. Und auch da braucht man jemanden, der sich wirklich da flächendeckend drum kümmert, dass das Thema Barrierefreiheit innerhalb der unterschiedlichen Teams, dass es da auch einen Austausch gibt, dass es auch ähnlich bearbeitet wird und so weiter. Eine wichtige Aufgabe des Consultants, ich nenne die Person jetzt einfach Consultants, die sich um das Thema Barrierefreiheit kümmert, innerhalb der Organisation. Eine Aufgabe ist auf jeden Fall die Beschaffung und Sicherstellung und Weiterverbreitung von Informationen. Das heißt zum Beispiel, gibt es einen neuen Standard, BBCRG 2.2, gibt es eine neue Version der EU-Norm, gibt es neue Tools, gibt es neue Vorgehensweisen bei bestimmten UI-Elementen zum Beispiel. Solche Informationen muss ein Consultant für Barrierefreiheit, ein interner, beschaffen und an die Teams entsprechend verteilen, wie auch immer die Information stattfindet. Ob das über Slack ist oder über Intranet und solche Dinge. Aber das ist eine zentrale Aufgabe, weil die meisten Mitarbeitenden halt in ihrem eigenen Bereich unterwegs sind und von der Barrierefreiheit wahrscheinlich relativ wenig bis gar nichts mitbekommen, wenn sie sich halt nicht aktiv um Informationen bemühen. Vorhin habe ich ja gesagt, das Thema Zahlen ist extrem wichtig und da ist auch ein wichtiger Aspekt das Erstellen von Reportings, insbesondere für die Vorgesetzten. Wie immer gilt ja bei Organisationen heutzutage, was nicht messbar ist, wird auch nicht gemacht, also Controlling sozusagen überall. Klingt erstmal schrecklich, aber ich glaube, das ist einfach eine wichtige Aufgabe, solche regelmäßigen Reportings zu haben, weil das die Vorgesetzten am meisten interessiert. Also die interessiert vielleicht weniger, wie barrierefrei ist die Strecke, sondern welche Fortschritte haben wir gemacht. Und das kann man halt mit diesen Reportings vernünftig messen und auch die Verbesserung oder zumindest die Entwicklung messen. Deshalb sind Reportings ein ganz, ganz wichtiges Instrument, um das sich dann auch dieser Consultant kümmern sollte. Ein ganz wichtiges Thema, was leider auch häufig unterschlagen wird, ist das Thema Weiterbildung und Materialien. Das heißt, wenn es neue Literatur gibt, wenn es neue Ressourcen gibt, die für die Mitarbeitenden oder für die Projektbeteiligten interessant sein können, dann muss es da auch Materialien geben, die einfach verfügbar gemacht werden übers Intranet oder über Bibliotheken, Bücherecken oder was auch immer. Und das Gleiche gilt auch für Weiterbildungen. Das ist leider ein ganz schwieriges Thema, weil häufig sagt man, okay, da sind Consultants vorhanden, warum soll man dann noch hunderte Euro für oder tausende Euro für Weiterbildung ausgeben? Aber das ist heutzutage essentiell. Also eigentlich für alle Gewerke sollte es gelten, dass man sich so weit wie möglich weiterbildet und auf dem Laufenden hält, was die eigenen Bereiche angeht. Und da müssen dafür natürlich auch die Ressourcen bereitgestellt werden, insbesondere dann für Weiterbildung in der Barrierefreiheit, weil sich da doch relativ viel tut und ja, nicht jeder ist in der Lage, sich da selber einzuarbeiten. Das Thema Tooling ist auch ein ganz wichtiges, aber leider auch ein ganz schwieriges Thema. Alle Leute, die irgendwie eben, es ist eigentlich egal, welcher Bereich, Public, Retail, Finance, Insurance, also überall Health, überall ist es schwierig, irgendwelche Tools einzuführen aus Sicherheitsgründen. Also da hat man eigentlich häufig gar keine Sachen installieren. Ja, ich glaube, die Developer und UX und so weiter haben da ein bisschen mehr Freiheit, was sie die Tools halt benötigen, um ihre Arbeit zu machen. Und häufig sind sie auch externe. Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen ist es ganz wichtig, auch sicherzustellen, dass alle Leute die Tools haben, die für ihre Arbeit notwendig ist. Bei Web ist es relativ einfach, weil ganz viele Tools kostenlos zur Verfügung stehen oder ohnehin vorhanden sind. Also sowas wie die DevTools, die Barrierefreiheitstools in den Browsern, die sind ja ohnehin schon drin, da muss man nicht zusätzlich installieren. Oder halt die Web Developer Toolbar bei Firefox und so weiter. Das ist ja Tools, die Leute ohnehin schon haben oder halt in den Entwicklungsumgebungen sind ja häufig schon Prüftools drin, in Figma und so weiter. Nichtsdestotrotz kann es immer wichtig sein, neuere Tools zu haben, die vielleicht besser sind oder halt besser auf die jeweiligen Arbeitsweisen eingerichtet sind. Und natürlich gibt es auch immer wieder neue Tools. Und gerade beim Thema App muss man sagen, dass ja auch immer neue Tools kommen, die kostenpflichtig sind, die aber auch vielleicht gebraucht werden, um das Thema Barrierefreiheit stärker zu berücksichtigen. Ein wichtiges Thema ist auch die Beschaffung oder die Optimierung von Frameworks und Bibliotheken. Das ist ja das, wo große Organisationen häufig mitarbeiten. Da gibt es natürlich die Designvorgaben aus dem Corporate Design, aber es gibt auch Bibliotheken, Development-Bibliotheken und Frameworks, die angepasst wurden an die eigene Infrastruktur oder eine eigene Arbeitsweise. Und da muss man natürlich auch gucken, dass die auf Barrierefreiheit angepasst werden, damit sie vernünftig verwendet werden können. Das ist etwas, was ein bisschen länger dauern kann, aber was natürlich auch gemacht werden muss. Also das ist keine Aufgabe, die man vor sich herschieben sollte, sondern da muss man gucken, dass man die fortlaufend optimiert und weiterentwickelt in Sachen Barrierefreiheit. Ein ganz wichtiges Thema ist auch der Aufbau und die Pflege von Wissensdatenbanken. Klingt jetzt ein bisschen hochgestochen, aber im Prinzip heißt das, dass man Wissen aus der Organisation heraus sammelt oder Erfahrungen und die so aufbereitet, dass sie für die Leute verfügbar werden. Das ist passiert in der Regel mit internen Wikis, wo dann die Informationen gesammelt werden. Wichtig ist halt, dass sich jemand darum kümmert. Also die Mitarbeitenden können natürlich selber die Informationen eintragen. Das macht durchaus Sinn. Aber es ist immer sinnvoll, dass da jemand drüber guckt. Ist das alles inhaltlich korrekt? Ist das vernünftig strukturiert? Ist das noch aktuell? Also jemand mit Ahnung in Barrierefreiheit. Und das ist eine der Kernaufgaben eines internen Barrierefreiheitskonsultants. Ein wichtiger Aspekt ist auch das regelmäßige Audit aller relevanten Inhalte auf Barrierefreiheit. Das heißt, wenn man mehrere Websites, Applikationen hat, dass sich die Person wahrscheinlich dann, also der Barrierefreiheitsexperte, die Expertin, die Inhalte auch regelmäßig anguckt, am besten einmal pro Jahr mindestens und guckt, haben sich da irgendwelche Verschlechterungen ergeben oder irgendwelche Veränderungen ergeben und diese Informationen dann entsprechend auch an die Verantwortlichen zurückgibt. Wie gesagt, es gibt ja auch Änderungen wie die WCAG 2.2, die ist wahrscheinlich dann nächstes Jahr auch in die EU-Norm verankert, wird sich in die EU-Norm verankert. Und da muss man natürlich gucken, dass man das auch entsprechend dann berücksichtigt, zum Beispiel Target Size und solche Dinge, die dann kommen, dass man die auch entsprechend berücksichtigt bei der Optimierung. Was die Mitarbeitenden angeht, ist das Thema Training. Das habe ich ja vorhin schon kurz angedeutet, extrem wichtig. Also man kann von den Leuten nicht unbedingt erwarten, dass sie sich komplett selbstständig in Barrierefreiheit einarbeiten. Was immer geht, ist nach Lösungen für einzelne Probleme zu suchen. Das gehört ja sozusagen zum Grundrüstzeug aller Personen, die irgendwie im digitalen Bereich arbeiten. Also wer nicht nach einem bestimmtes Problem strukturiert angehen und lösen kann, sollte vielleicht sich nicht in diesem Bereich betätigen. Aber das ist ja immer noch was anderes, als sich strukturiert in Barrierefreiheit einzuarbeiten. Und da muss man auch ein gewisses Maß an Weiterbildung bereitstellen. Vielleicht nicht alle Mitarbeitenden gleichzeitig, aber zumindest so viele Mitarbeitende, dass man einfach weiterkommt mit dem Thema. Auch das Thema Sensibilisierung halte ich für ganz wichtig. Also, dass man erklärt bekommt in einer vernünftigen Weise, warum Barrierefreiheit wichtig ist und warum es für die Organisation wichtig ist. Also sowohl die legalen Aspekte als aber auch die inklusiven und menschenrechtlichen Aspekte. Das wird nicht alle überzeugen, das ist klar, oder viele wird es überhaupt nicht überzeugen, das ist auch okay. Aber es ist trotzdem wichtig, glaube ich, dass man das macht, damit die Leute einfach wissen, wofür sie das eigentlich machen. Auch das Onboarding neuer Mitarbeitenden ist ganz wichtig zum Thema Barrierefreiheit. Das erlebe ich leider auch sehr oft, dass dann Mitarbeitende in das Team reinkommen, auch hier kein Vorwissen zur Barrierefreiheit haben, aber auch nicht weitergebildet werden. Und das ist natürlich schwierig, weil die Leute sich das vielleicht auch nicht selber aneignen können. Das Gleiche gilt dann auch für externe Mitarbeitende, also für Leute, die dann von externen Dienstleistern reingeholt werden. Vielleicht haben die Erfahrung mit Barrierefreiheit, vielleicht auch nicht, aber sie müssen auf jeden Fall wissen, was in der Organisation zur Barrierefreiheit gemacht wird und wie das Thema behandelt wird. Und da sie ja extern sind, also nicht Vollzeit im Unternehmen drin sind wahrscheinlich, oder nicht komplett integriert sind in die Unternehmensstruktur, ist es auch wichtig, dass sie die Informationen so bekommen, dass sie sie auch mitbekommen und damit arbeiten können. Es gibt verschiedene Instrumente, um das Thema Barrierefreiheit zu integrieren. Und eine Möglichkeit ist die Community of Practice. Dazu hatte ich ja auch schon eine eigene Folge gemacht. Da geht es darum, dass man regelmäßig alle Interessierten zur Barrierefreiheit einlädt zu einem Austausch. Das muss halt moderiert werden, es muss strukturiert werden, da muss ein vernünftiger Austausch auch stattfinden, da muss eine gewisse Regelmäßigkeit drin sein und natürlich ist es auch sinnvoll, da Personen mit Behinderung zu beteiligen, die dann auch entsprechend Feedback oder Rückfragen beantworten können. Das ist extrem wichtig, dass so etwas passiert, weil das habe ich ja vorhin schon gesagt, in den großen Organisationen gibt es häufig ein Silo-Denken, dass jeder vor sich hin wurschtelt, jedes Team vor sich hin wurschtelt, ihr eigenes Ding macht und nicht weiß, was das andere Team macht. Und das muss man, glaube ich, generell immer aufbrechen. Also ich finde das immer strange, wenn sowas passiert. Aber auch beim Thema Barrierefreiheit oder generell sollte man gucken, dass die Leute sich vernünftig austauschen und gucken, dass man zumindest einheitlich handelt, egal in welchem Team man ist. Ein weiteres Instrument ist das Reifegrad-Modell oder Maturity-Model. Das Reifegrad-Modell, ich habe ja am Anfang gesagt, es ist ganz wichtig, da Messdaten zu haben, was die Barrierefreiheit angeht. Und das Reifegrad-Modell ist ein strukturierter Ansatz, um Informationen zur Barrierefreiheit innerhalb der Organisation zu sammeln, um deren Reifegrad, also deren Situation zur Barrierefreiheit einzuschätzen. Und da hilft das Reifegrad-Modell, die ganzen Dinge zu messen, die richtigen Indikatoren zu finden und auch den Fortschritt zu messen. Insofern ist es ein ganz sinnvolles Instrument, um das Thema besser zu verankern, den Fortschritt zu messen und Reportings an die Vorgesetzten zu erstellen. Insofern ein Instrument, auf das man auf jeden Fall nicht verzichten sollte. So, das war's für heute. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen aus der Folge mitnehmen konntet und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis bald.